Retro-Spiele sind echt teuer geworden. Ich weiß nicht, ob ihr selbst auch alte Videospiele sammelt, aber ich habe damit vor ein paar Jahren angefangen und musste relativ schnell feststellen, obwohl natürlich nicht jedes Spiel unfassbare Preisschübe abbekommen hat, gibt es doch gerade bei älteren Konsolen, gerade auch bei Nintendo-Konsolen, ziemlich hohe Preise bei vor allem seltenen Spielen oder beliebten Spielen. Ich habe mir die Frage gestellt, was treibt eigentlich diese Preise so hoch? Also gibt es da nur einen Faktor, gibt es da mehrere? Und wie kann man sich auch davor schützen, zu hohe Preise zu bezahlen für alte Videospiele? Und was sind ein paar Tipps, wenn man mit dem Sammeln von solchen Spielen überhaupt anfangen möchte? Und die Fragen beantworte ich natürlich nicht allein, sondern ich habe mir auch wieder einen Experten an die Seite genommen, nämlich Retro Gaming Panda. Der ist schon jahrelang als Gameboy-YouTuber, nenne ich es jetzt mal, aktiv auf YouTube und spricht da vor allem über Gameboy-Spiele jeder Couleur. Ja, und ich habe ihn gefragt, was hat es denn eigentlich mit den hohen Preisen auf sich? Wie geht das womöglich in Zukunft weiter? Und welche Erfahrungen hat er beim Sammeln von Videospielen in der Vergangenheit gemacht oder auch heute, denn er sammelt ja auch immer noch. Und darum geht's in der neuen Episode von Über Menschen, Videospiele und alles dazwischen. Da sind wir wieder und diesmal bin ich, wie gesagt, nicht allein, sondern ich habe mir für das Thema einen bestimmt, oder ich bin mir sehr sicher, hervorragenden Experten und Gesprächspartner an die Seite genommen, in die Podcast-Seite, und zwar Retropanda. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, und ich hoffe, dass ich ein geeigneter Kandidat bin und so ein bisschen was dazu beitragen kann, auf jeden Fall.
Ja, ich bin mir sicher, wer deine Videos kennt oder wer sie auch noch nicht kennt, der weiß, dass du vor allem beim klassischen Game Boy Color, so eine der Stimmen auf YouTube ist, kann man wahrscheinlich so sagen. Es ist ja ein kleiner Kreis oder vielleicht auch nicht so klein, aber es gibt ein paar Leute, die sich damit, gerade mit diesem Sammeln von Gameboy-Spielen, intensiver beschäftigen, und da gehörst du im deutschsprachigen Raum ja auch dazu. Und das fand ich ganz interessant für das Thema der Folge, was jetzt viele auch schon gesehen haben, wie es um die Retro-Preise oder die Preise für Retro-Spiele steht, jetzt auch bei dir im Fall speziell auf Gameboy. Ich weiß, du hast früher, glaube ich, auch Super Nintendo oder NES viel gesammelt oder bist allgemein sehr Nintendo-affin. Und gerade Nintendo ist ja auch eine Spielegeneration oder Spiele, die im Preis so ihre eigenen Regeln kennen, schon seit Jahren. Deswegen frage ich einfach mal den Retro-Panda, was der zu den Preisen für Retro-Spiele sagt und warum die, und das Spoiler-Alert kann man sagen, warum die so hoch sind. Bevor wir aber in Medias Res gehen, hätte ich zuerst mal noch die Frage, weil du bist ja auch, ich glaube, bei YouTube bist du schon über 10 Jahre, oder? Mit dem Team.
Ja, ich glaube, aktiv sind es, glaube ich, so 8, 9 Jahre, also fast 10 Jahre, genau, also wirklich schon sehr, sehr lange, das auf jeden Fall.
Ja, und seit wann sammelst du Videospiele?
Ja, also wirklich tatsächlich denn seit, ja, so ein Jahr davor. Ich habe den Kanal tatsächlich eher angefangen, weil ich so ein bisschen meinen Pile of Shame irgendwie ja etwas abarbeiten wollte, weil ich gemerkt habe, man hat die Spiele nur gekauft und ins Regal gestellt, aber nicht wirklich benutzt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, wenn ich ein Video zu jedem Spiel mache, was ich in meiner Sammlung habe, dann bin ich auch gezwungen, das zu spielen. Und dazu kam es dann zu der Idee im Prinzip.
Und du hast dann, kann man sagen, wie groß ist deine Sammlung mittlerweile, wenn wir jetzt mal nur die Gameboy-Spiele nehmen?
Ja, also ich habe jetzt so mir das Ziel gesetzt, ein Fullset zu haben. Also alle europäischen Gameboy-Spiele will ich in meiner Sammlung haben. Und ich habe derzeit einen Stand von so ungefähr 310 Spiele. Also schon so einiges.
Wie viel umfasst denn das Fullset?
Das sind 440, 450 Spiele. Ich müsste nochmal genauer nachschauen, aber irgendwas da, also so ein bisschen roundabout 100 Stück fehlen mir noch.
Okay. Gibt's ein Spiel, das besonders schwer zu kriegen ist?
Ja, so einige. Also wenn man jetzt in den europäischen Markt reingeht, zum Beispiel gibt es das Spiel Cool World. Das ist in Europa tatsächlich nur in Spanien erschienen. Und das ist schon in der quasi internationalen Version schon relativ selten. Aber dann jetzt noch diese spanische Version zu bekommen, das ist natürlich sehr, sehr schwer und natürlich dann auch entsprechend teuer, wenn man es überhaupt bekommen kann, wo wir ja dann auch hier bei dem Thema sind.
Das ist aber, also ich weiß, ich will nicht wieder abschweifen, das passiert mir häufiger, aber interessant, dass ein Spiel nur in Spanien erschienen ist und sonst nirgendwo. Normalerweise kennt man das ja, erscheint in Nordamerika, erscheint in Asien bzw. Japan und dann nicht in Europa, aber dass es in einem europäischen Land erscheint. Habe ich auch noch nicht gehört.
Leider gibt es auch viele Unterarten. Also gibt es auch so teilweise Spiele, die sind, sagen wir mal, in Schweden mit dem Skin erschienen, also wo einfach der Charakter irgendwas gegen irgendwas anderes ausgetauscht wurde, was lokal irgendwie beliebt ist. Oder dann auch in Deutschland zum Beispiel. Also da gibt es durchaus Unterschiede, auch für diese Randmärkte.
Und was ist momentan aus deiner Sammlung, die du hast, kannst du abschätzen, was das wertvollste Spiel ist, wenn man jetzt nach Preisen geht?
Das dürfte wahrscheinlich Hammering Harry sein. Das ist ein super Beat'em-up-Spiel. Ist hier anscheinend nicht so gut angekommen. Das kostet derzeit, ich glaube, so irgendwas um 450 Euro Pi mal Daumen. Für das lose Modul. Ne? Also ich sammle ja nur die
Okay.
nackten Module, nicht mit
Ja.
OVP und sowas. Dann sind wir natürlich nochmal in ganz anderen Bereichen. Aber wirklich nur das Modul 450 Euro.
Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wenn man ein bisschen in Sammlerkreisen unterwegs ist. Ich bin es ja jetzt auch eher nur noch eher laienhaft, aber es gibt auch immer eine Unterscheidung zwischen so viel kostet ein loses Modul, so viel kostet das Komplettset, also wenn man eine Packung noch dabei hat beim Gameboy, und dann gibt es, glaube ich, noch das, wenn es neu ist, also verschweißt.
Ja, genau. Das ist natürlich dann wirklich der Königsweg, sag ich mal, oder das Besondere, wenn man es wirklich noch ganz neu verschweißt in Verpackung hat. Gut, da hat natürlich jeder Sammler so seine eigenen Präferenzen. Für mich reichen die Module eigentlich nur, weil ich es halt auch wirklich spielen will und nicht nur ins Regal stellen möchte.
Also geht es mir ähnlich. Wir haben eben schon im Vorgespräch kurz gesagt, dass ich auch ein bisschen sammle, aber ich sammle halt meistens so in die Richtung, dass das auch Sachen sind, die ich gern spielen würde, oder zumindest mal angespielt habe, und nicht einfach nur, damit ich es habe. Ich habe sehr lange nach den Bocktail-Spielen für den Game Boy Advance gesucht und habe die dann auch tatsächlich in einem Sommer auf dem Balkon noch mal in Original-Setting gespielt mit dem Solarsensor, und ein einmaliges Erlebnis. Hat mir super viel Spaß gemacht. Aber das ist auch wieder eine Randnotiz. Thema waren ja, hast es jetzt ganz kurz angesprochen, die Preise von Retro-Spielen auch bei Game Boy können sehr hoch sein. Wir reden davon, gehen die Hunderte, gehen wahrscheinlich, gibt es auch 1000 Euro. Es gibt ja auch irgendwie Module, die für, bin ich jetzt falsch, diese Super Mario-Module, die für Millionen bei Auktionen irgendwie versteigert wurden. Ist das was, weil du jetzt auch schon länger sammelst, was sich in den letzten Jahren diese Retro-Preise, sagen wir mal, verschlimmert hat, wenn man jetzt von der Preishöhe hergeht, oder war das schon in dieser ganzen Zeit schlimm?
Nein, das ist wesentlich, wesentlich schlimmer geworden in der Hinsicht. Also tatsächlich, wie gesagt, ich bin so vor ungefähr 9 Jahren eingestiegen. Da waren wir schon auf einem erhöhten Niveau, weil es einfach immer populärer wurde. Natürlich auch durch YouTuber wie zum Beispiel Angry Video Game Nerd etc. Die wecken vielen natürlich immer so ein bisschen die Erinnerung, ach, die gute alte Kindheit, Retro Gaming will ich auch mal so ein bisschen. Und ich sag mal, die goldene Zeit, wo man noch mit Sammeln anfangen konnte, war vielleicht so vor, naja, sagen wir mal so vor 15, 20 Jahren. Da hat sich kein Mensch zum Beispiel jetzt für diese Gameboy-Spiele interessiert und jetzt wirklich für ein Appel und ein Ei bekommen. Und jetzt so richtig, richtig Fahrt hat es aufgenommen, merkbar seit Corona. Was ja eigentlich relativ selbsterklärend ist. Da waren wir ja alle zu Hause, ja, eingeschlossen im Prinzip. Und da haben sich dann viele so ein bisschen auf diese, ja, sag mal, heile Kindheit und weiter zurückgesandt und haben sich dann die Retro-Spiele natürlich erinnert. Das ist ja so, dass, zumindest was das Retro-Gaming angeht, kommt man immer wieder dazu, wenn man so ein bisschen unsichere Zeiten hat, weil dann sinniert man natürlich so ein bisschen auf seinen guten alten Rückzugsort, und das war bei vielen hoffentlich die Kindheit, und dazu gehörten halt auch die Spiele, und da hat es dann halt wirklich ganz stark den nochmal einen Schub nach oben gegeben.
Gab es denn eine Generation, eine Handheld, eine Konsolengeneration, die besonders von diesem Preisanstieg betroffen war? Ich sage immer diese negativen Wörter, weil die Preise sind ja auch wirklich hoch.
Ist
Also
ja auch
bleibe ich mal
so,
bei
ja.
betroffen, ja.
Genau. Also im Prinzip kann man mit so einer Faustregel sagen, das geht immer so ein bisschen in Zyklen quasi. Also ich sag mal so, wer sich da so dran erinnert und das wieder sammeln will, müssen ja erwachsene Leute sein, die es fest im Job stehen und Kohle haben. Sagen wir mal, das ist immer so die 30 plus Leute. Also so eine Leute, die so 30 bis 40 Jahre alt sind, vielleicht bis 50 Jahre, so Pi mal Daumen. Und die wollen natürlich immer die Spiele aus ihrer eigenen Kindheit haben. Also ich bin zum Beispiel Baujahr 81. Bei mir war es dann halt ganz stark, wie du schon angesprochen hast, der Game Boy, NES und Super Nintendo. Deswegen habe ich auch damit angefangen. Das wird natürlich dann irgendwann etwas weniger werden, wenn die Leute dann über 50 sind und dann wieder in anderen neuen Lebensabschnitt reinkommen und wieder kein Interesse so großartig dran haben. Dann kommen aber wieder die nächsten dran. Dann wird dann irgendwann wahrscheinlich die PS2, ist glaube ich momentan ein bisschen am Kommen, da bin ich aber nicht ganz so der Experte, aber dann wird auch die PS3, die Xbox 360 und so weiter der Fall sein, die man jetzt noch günstig bekommt, aber wenn die Leute entsprechend alt sind, dann ist es dann wieder so, dass da auch wieder die Preise steigen werden. Das hat man zum Beispiel jetzt auch bei diesen Atari-Spielen, also von den Atari 2600 ist es, glaube ich, etc. gesehen. Die waren auch vorher ganz, ganz teuer und sind dann aber stark vom Preis gefallen, weil da die ganzen Sammler ausgestiegen sind.
Ach krass, ja, das wäre noch meine Frage gewesen, wie du das jetzt auch beim Gameboy einschätzt. Geht das auch wieder runter? Aber da höre ich schon raus, dass du das auch so siehst beim Gameboy. Könnte es auch diesen zyklischen Effekt geben? Würde das auf alle Spiele, also im Schnitt zutreffen? Oder gibt es so Sachen wie Pokémon, wo man sagen kann, die Marke ist so stark, dass sich auch Generationen, die mit der blauen Edition oder roten Edition nicht aufgewachsen sind, dass die irgendwann haben wollen? Oder sagst du schon, man braucht diesen Kindheitsbezug, damit sich überhaupt so eine Blase, nennen wir es mal Blase, bilden kann.
Ich sag mal so, jein. Ich sag mal, ich denke mal, so der Gameboy wird eine sehr krasse Ausnahme sein, weil der ja von 89 bis Ende der 90er populär war. Also, ich habe mich jetzt letztens mit einem neuen Kollegen auf der Arbeit unterhalten, der ist Baujahr 94, also wirklich ordentlich jünger als ich. Und der hat halt auch Pokémon und Gameboy. Also, das ist natürlich dann diese Verknüpfung. Das mag vielleicht etwas Ausnahme sein. Ja, aber ich denke mal, ich sag mal, für die grobe Masse. Da wird wirklich dieser Bezug auf die Kindheit wirklich sehr wichtig sein. Also, sag mal, Pokémon begeistert Generationen, hat viele Fans. Das wird nie außer Mode kommen. Das ist auf keinen Fall.
Ich brauche mal deine Experteneinschätzung, weil ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, Xbox 360-Spiele, da bin ich zum Beispiel drin. Da sind jetzt, das ist so das, was du auch meintest mit PS2, Xbox 360 gehen die Preise mittlerweile auch stark hoch. Unter anderem gab es ja auch den Vorfall, will ich mal so sagen, dass der Xbox Store für die 360 geschlossen wurde, dadurch auch ein paar Spiele oder dann stieg halt die Nachfrage nach den physischen Datenträgern von den Spielen. Ist das auch ein Effekt, den du beim Gameboy beobachtet hast, wenn es Remakes oder Remasters vom Spielen gibt? Beim Gameboy jetzt vielleicht weniger, aber es gab ja zum Beispiel bei der Switch die Virtual Console, die dann ganz viele Gameboy-Spiele wieder reingespielt hat. Hat das große Auswirkungen auf den Preis oder sind da eh nur hauptsächlich die Sammler da, die das sowieso in der Packung bzw. als Modul wollen?
Klar. Also das hat keine Auswirkung. Da gibt es sogar beim Gameboy ein ganz paar bestimmte Sachen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du die Firma Limited One kennst. Die
Nee.
legen ja immer so. Das ist eine Firma aus Amerika, die sehr limitierte Auflagen von, sagen wir mal, Switch-Spielen etc. rausbringen. So Indie-Spiele, die sonst es physisch nicht geben würde, machen sie so kleine Auflagen. Und die sind jetzt auch, glaube ich, ja, vor 3, 4 Jahren sind die auch in den Retro-Bereich reingegangen und haben teilweise sogar seltene Gameboy-Spiele neu aufgelegt mit neuer Verpackung und so weiter. Natürlich Design etwas anders, aber dass man sie auch physisch haben konnte. Trip World ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, das für ein Gameboy als loses Modul so 150 Euro kostet und das konntest du dafür ja, $60 irgendwie da kaufen. Und das hatte gar keinen Einfluss drauf, weil der wirkliche, ich sag mal, Sammler, der will die auch im Original haben, in seiner Sammlung haben. Der es nur spielen möchte, da kann sich ja mittlerweile heutzutage, sagen wir mal, im Gameboy-Bereich die ROM-Datei runterladen oder es gibt ja diese Everdrives, wo man eine SD-Karte reinstecken kann und das einfach spielen kann. Also sagen wir mal, der das einfach nur spielen will, dem sind ja die Preise ja egal und die Sammler wollen logischerweise das Original haben.
Und weil wir jetzt schon so bei spezifischeren Faktoren sind, die solche Preise beeinflussen, was sind denn so die größten Sachen, wo du sagst, die haben diese Preise so hochgekriegt? Also was ist denn der Hauptgrund? Ist das dann wirklich nur dieser Nostalgiefaktor? Weil du sagst ja auch, übrig bleiben ja, da sind viele Leute, die haben das mal in der Kindheit gespielt, die wollen das jetzt haben. Okay, Preis geht hoch. Aber länger dran bleiben ja diese Sammler. Also was ist für dich da der größte Preistreiber?
Ich glaube tatsächlich die Popularität und wie ich ja schon angesprochen, Corona war ein großer Faktor mit dieser Besinnung auf die guten alten Tage, sage ich mal. Ja, es gibt natürlich immer nicht den einen Grund, wo man das jetzt irgendwie festnageln kann. Aber ich glaube, durch diese Nostalgie sind da jetzt viele so reingespült worden. Und dann haben sie vielleicht auch auf YouTube Videos gesehen und gesehen, oh, da gibt es da so viel mehr Spiele. Und zum Beispiel für mich ist es eine große Faszination. Früher in den 90ern war ja, sag ich mal, die Informationsvielfalt sehr begrenzt, was neue Spiele angeht und so weiter. Man hatte so eine begrenzte Anzahl von Magazinen, aber wer hat die damals als Kind alle gelesen? Und da ist einfach jetzt so die Freude da, die ganze Spielebibliothek zu erkunden, alles, was man vergessen hat. Und ich denke mal, dieses ursprüngliche, ganz einfache, hey, ich will mal wieder Super Mario Land haben, das habe ich als Kind so gemocht. Das zieht die Leute dann erst rein. Natürlich bleiben nicht alle kleben, aber dann einige bleiben mit kleben, die dann halt dann irgendwie tiefer einsteigen wollen. Also ich denke mal, das wird einer der größten Faktoren sein.
Gibt es auch viel Ramschpreise, wo du sagen würdest, gerade bei Plattformen wie eBay, wo du sagst, da wird dann auf dieser Welle mitgeritten, aber die Preise werden noch mal mehr nach oben geschraubt?
Ja, auf jeden Fall. Also die Leute, also wirklich für Spiele, die wirklich Ramsch sind. Ich sag mal, so ein gutes Beispiel sind immer, wenn du Xbox 360 sammelst, ist das ja immer so ein Faktor. Sag mal, ein typisches Beispiel sind diese FIFA-Spiele oder diese Sportspiele. Die haben meistens keinen Wert, weil die natürlich sehr schlecht immer altern. Und selbst die sind natürlich immer noch im Vergleich günstig, aber früher hast du die auf einer Retro-Börse für 1, 2 Euro, sag ich mal, bekommen. Heute bei eBay, da denkt jeder, okay, Gameboy-Schatz, oh, rar, packt da gleich 10 Euro drauf für die wirklich Spiele, die auf dem Grabbeltisch lagen in Massen und die keiner haben wollte. Also da versucht jeder drauf zu springen und vor allen Dingen auch, hat es jetzt, glaube ich, auch rumgesprochen, dass alte Spiele ziemlich wertvoll seien, weil wenn ich heutzutage auf den Flohmarkt gehen würde, das mache ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich wohne so ein bisschen ländlich. Und wenn man dann Flohmarkt ist, dann haben die Preise, die da sind, teilweise sogar höhere Preise als bei eBay oder sowas. Und wenn man so drauf anspricht, die Händler, ja, bei eBay steht ja so und so. Aber ja, gut, aber ich stehe ja vor dir und wir sind ja auf dem Flohmarkt. Also das nimmt wirklich mittlerweile Züge an, die nicht mehr feierlich sind.
Du hast eben schon angesprochen, immer das Thema YouTube, vielleicht auch Social Media. Inwieweit ist das dann ein Preisfaktor? Ich meine, in der deutschen Community, da gibt es jetzt wie dich ein paar YouTuber, die da Videos zu machen, wo man jetzt vielleicht nicht denken würde, klar, das sehen einige Leute, aber das reicht doch noch nicht, um den Preis zu treiben. Auf der anderen Seite gibt es im amerikanischen Retro-YouTuber, die haben teilweise 500.000 bis 1 Million Aufrufe auf dem Video, wie jetzt auch mein Beispiel von Xbox 360, da kenne ich jemanden. Kann das ein Faktor dann sein, dass dann nach so einem Video ein Spiel, das gar nicht von sich aus so beliebt war, plötzlich so eine Preisblase bildet?
Im Prinzip jein, sage ich mal. Also das kann man natürlich nicht so festnageln. Also sagen wir mal, ich mache regelmäßig Spieletests. Ich glaube nicht, dass es deswegen der Preis steigt. Also da habe ich keine gute Reichweite. Aber es ist wirklich merkbar. Also einer der bekanntesten Retro-YouTuber ist ja dieser Angry Video Game Nerd. Der dürfte wahrscheinlich den meisten bekannt sein. Wem nicht, kurze Zusammenfassung, ist ein amerikanischer YouTuber, der ja im Prinzip schlechte Spiele spielt und das so ein bisschen übertrieben darstellt. Das ist natürlich immer, man lacht viel und ja, man lacht zusammen mit dem Charakter, den der da darstellt, über die schlechten Spiele und es ist natürlich sehr übertrieben und es wird immer dramatisch dargestellt und es hat einen großen Unterhaltungswert. Und da ist es teilweise wirklich so, dass diese Spiele, die er da dort hatte, die vorher einen niedrigen Preis hatten, weil es waren halt einfach schlechte Spiele, die wollte keiner haben. Aber weil man das halt selber miterleben wollte, wie dieser Charakter das da auf YouTube gespielt hat, da sind die Preise wirklich nach diesen Folgen immer enorm gestiegen. Also das könnte man definitiv beobachten.
Und dieses Thema Scalping, das ja bei PlayStation 5 und PlayStation Pro so ein Thema war, also bei neueren Veröffentlichungen, also für alle Zuhörenden, die das auch nicht wissen, dass dann praktisch auch teilweise habe ich gesehen, ich verlinkte auch einen Artikel in den Shownotes, über bestimmte Plattformen werden Bots geschaltet, dann werden Bestände, die beispielsweise von der PlayStation 5 freigegeben werden von Händlern, die werden dann komplett von den Bots praktisch aufgekauft und die Scalper verkaufen die dann zu horrenden Preisen, zum doppelten Preis nochmal neu. Ist das in der Retro-Szene, bei dir auch bei Gameboy-Spielen, ein Thema gewesen? Ist es noch eins? Könnte es noch eins werden?
Auch da jein. Also bei den alten Spielen nicht. Aber man merkt, dass dieses Scalping bei neuer Hardware wirklich oft zuschlägt. Also es gibt zum Beispiel immer noch neue Firmen, die dann halt, sagen wir mal, neue Gameboy-Varianten rausbringen, also als Hardware. Da ist zum Beispiel die Firma Analog, heißt die, die hatten den Analog Pocket zum Beispiel rausgebracht. Ist quasi der Ferrari unter den Gameboys, was man so haben kann. Und auch da war das denn der Fall, dass man die Dinger irgendwie wirklich Monate oder Jahre lang nicht bekommen konnte, weil diese Scalper mit ihren Bots dann da wirklich immer aktiv waren. Aber bei dem Spielen an sich ist es nicht so. Also es gibt natürlich auch Scalper, wo man wirklich sieht, die drauf lauern, dass bei eBay einer ein seltenes Spiel für als Auktion, keine Ahnung, ne, nachts auslaufend um 1 Uhr oder sowas reinstellt. Die fangen das natürlich den gern ab und verkaufen es teurer weiter. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Riesenproblem ist. Aber das ist jetzt nur mein Bauchgefühl, das könnte ich jetzt nicht mit Zahlen unterlegen.
Wie würdest du denn, weil du jetzt selber auch noch auf der Reise bist, deine Gameboy-Sammlung zu komplettieren, wie gehst du denn vor bei den Spielen, die dir noch fehlen? Hast du da, versuchst du da auch ein bisschen strategisch ranzugehen bei dem, was du bezahlst, oder musst du bei manchen Sachen sagen, das muss ich jetzt investieren, damit ich es habe?
Ganz ehrlich, ich bin ja wahrscheinlich anders als viele andere Sammler, weil mir macht das Jagen, sage ich mal, keinen Spaß. Ich bin wirklich, ich habe das gerne in meiner Sammlung, deswegen bin ich da eigentlich relativ faul, was das angeht. Das heißt, ich nutze halt die üblichen Plattformen und mein Bauchgefühl, gehe nach meinem Bauchgefühl, okay, ist es mir das wert oder nicht? Ich gucke natürlich immer so mal ein bisschen bei eBay so die beendeten Angebote nach, um zu gucken, okay, sind die Preise einigermaßen gerechtfertigt oder nicht? Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass man auch einfach mal investieren muss, auch wenn der Preis für einen total bescheuert aussieht. Also muss es natürlich immer relativ zu sehen. Ne? Also es ist Sammler, man macht das natürlich alles freiwillig. Aber ich habe jetzt, ich sammle jetzt so viele Jahre und ich habe bei so vielen Spielen, als ich die gekauft habe, gesagt, boah, nee, zu dem Preis, okay, mach's jetzt mal ausnahmsweise, aber nie wieder. Und jetzt ein paar Jahre später, also wie das gerade schon erwähnt, der Tripword, das habe ich vor 5, 6 Jahren für 90 € gekauft. Dann dachte ich mir, boah, so viel für ein altes Gameboy-Spiel, nur loses Modul, niemals. Das ist heute das Doppelte wert. Und da würde ich mich jetzt heute in den Arsch beißen, wenn ich das damals nicht gekauft hätte. Und das ist bei ganz vielen Spielen in meiner Sammlung so, wo ich mir denke, hättest du früher mal zugeschlagen. Deswegen habe ich mir für mich vorgenommen, nee, komm, wenn es finanziell passt und das der aktuelle Preis ist, dann mache ich das einfach mal, weil ich das ja auch nicht so als Anlage sehe.
Jetzt musst du mir aber auch das Gegenbeispiel nennen. Gibt es auch was, wo du genau den umgekehrten Effekt hattest? Teuer zugeschlagen und dann ist der Preis runtergetroppt?
Würde mir tatsächlich nichts einfallen, weil ganz ehrlich, wenn ich das Spiel einmal in der Sammlung habe, ich gucke mir die Preise danach nicht mehr an. Weil das tue ich mir nicht an, um genau dem vorzubeugen. Also es war natürlich schon mal so, bei besonders teuren Spielen, sagen wir mal, wo ich denn damals diese 90 € bezahlt habe und 2 Monate später ging es auch mal für 70 € weg oder sowas. Ja, das bereust du natürlich, aber auf langfristige Sicht bin ich da noch bei keinem Spiel auf die Schnauze gefallen.
Hast du trotzdem noch so ein paar Tipps für Leute, die jetzt mit dem Sammeln anfangen möchten, auf was man achten sollte? Noch nicht mal vielleicht so auf den Preis gesehen. Was es zum Beispiel bei Gameboy-Sachen, weiß ich, auch ganz oft gibt, sind diese heißt es Rebrews, diese Kopien praktisch. Ist das auch eine große Gefahr, wo man schnell als neuer Sammler reintreten kann, oder ist das gar nicht so häufig?
Definitiv, also sogar bei mir ist irgendwann mal eine Repro aufgetaucht von einem Pokémon-Spiel. Das hatte ich auch in meiner Anfangszeit mal gekauft und ist mir erst später aufgefallen. Ist leider so das typische Thema, überall, wo Geld zu verdienen ist, gibt es leider auch immer die Betrüger, die das irgendwie ausnutzen wollen. Und diese Repros, also Reproduktionen ausgesprochen, die gibt es halt immer wieder. Und da sollte man sich auf jeden Fall informieren, worauf man achten soll. Also beim Gameboy zum Beispiel ist es eigentlich relativ einfach, muss man so auf zwei, drei Faktoren achten, um das einzuordnen. Aber ja klar, da kann man schnell auf die Schnauze fallen. Und ich sage mal so, einfach aufs Bauchgefühl so ein bisschen hören. Wenn ein Angebot wirklich zu günstig ist, um schön zu sein, dann ist es auch zu schön, weil es kein vernünftiges Angebot ist, sondern weil es wirklich irgendein Scam ist. Also da sollte man definitiv drauf achten. Und ja, also wenn man mit Sammeln anfängt, so als Tipp, Geht vielleicht auf die Retro-Börsen. Also, wir haben es im Vorgespräch ja schon ein bisschen angesprochen. Es gibt mittlerweile deutschlandweit verschiedene Retro-Börsen. Die heißen Retro Games Con oder einfach Retro-Börse und so weiter. Das sind immer ganz tolle Gelegenheiten. Das könnt ihr euch so vorstellen. Also, da wird meistens irgendeine Halle angemietet und das ist wie so ein Flohmarkt mit vielen kleinen Händlern und Privatleuten, die einfach ihren Tisch voller Retro-Games haben. Geht dahin, guckt euch das mal an. Da könnt ihr auch ein bisschen Kontakte knüpfen, ein bisschen schnacken mit den einen oder anderen. Das ist mal so ein ganz guter Einstieg, um das mal zu gucken. Und auch da, dort kann man teilweise sogar noch Schnäppchen machen, weil es da irgendwie Mengenrabatt gibt oder sonst sowas. So im Internet wird es immer schwer.
Es ist mir gerade noch gekommen, die Frage, verkaufst du eigentlich auch Spiele aus deiner Sammlung oder ist das bei dir eher so
Ja.
sammeln und nichts mehr hergeben?
Es tatsächlich sammeln und nichts wieder hergeben. Also
Okay.
natürlich, ich habe, haben wir auch im Vorgespräch besprochen, oder hast du ja vorhin gemeint, ich habe ja mit Super Nintendo, NES und Game Boy angefangen und irgendwann ist mir das natürlich so ein bisschen, ja, zu viel geworden und ich habe das alles auf dem Game Boy gestreamlined. Da habe ich natürlich schon so ein paar Super Nintendo-Spiele, ein paar Doppelte verkauft und so weiter. Aber grundsätzlich, behalte ich die Game Boy-Spiele, so für mich. Wenn ich mein Spiel doppelt habe, dann kriegt es irgendein Sammlerkollege. Wenn man mal ein bisschen was austauschen, kriegt dann noch ein Spiel oben drauf, aber so richtig verkaufen oder handeln tue ich damit nicht, nein.
Hast du eigentlich bei deinem YouTube-Kanal auch seit der Corona-Pandemie gemerkt, dass dieses Interesse, das da gestiegen ist auf der Retro-Börse, auch bei die YouTuber getroffen hat? Im positiven Sinne, dass du mehr Zuschauer hattest, mehr Abonnenten?
Auf jeden Fall. Also, ich meine, gut, auf YouTube. So genau zu sagen ist es natürlich nicht, aber in der Zeit war das Thema präsenter und da hat auch mein Kanal deutlich mehr Zuwachs, bekommen. Das auf jeden Fall, das kann ich bestätigen, ja.
Und dann noch so die Kruxfrage, die ich dir auch im Vorgespräch mal gestellt hatte, mit diesem Ding Sammeln um der Leidenschaft des Sammelns willen oder Sammeln aus Wertanlage. Ist das, also als Wertanlage Games, das haben wir momentan ein Thema, das nicht nur Videospiele betrifft, wahrscheinlich auch Film. Viele kennen es von Uhren, auch weiß nicht, alkoholische Getränke gibt es ja auch, dass man da als Wertanlage sammelt. Gibt es bei in der Retro-Sammelszene eine, wie sage ich das, eine Teilung zwischen Leuten, die das als Wertanlage sehen und Leute, die das aus Leidenschaft sammeln, spielt das bei vielen beides eine Rolle oder wie würdest du das einschätzen?
Also ich würde fast sagen, es gibt da wirklich eine Teilung. Also wie du schon angesprochen hast, diese Super Mario-Spiele, die für Millionen verkauft wurden, da kam jetzt zum Schluss raus, dass das wirklich alles künstlich in die Höhe getrieben wurde, um da wirklich eine Geldanlage zu suggerieren, um eine Wertanlage zu suggerieren. Also ich persönlich bin, was so Wertanlage angeht und sowas, sehr konservativ. Also ich gehe nicht davon aus, dass meine Sammlung irgendwie großartig an Wert steigert. Wenn ich dann irgendwann mal keinen Bock mehr drauf habe oder es verkaufen muss, wenn ich dann Pi mal Daumen dasselbe rauskriege, was ich reingesteckt habe, dann freut es mich, wenn es mehr wird, natürlich dann umso mehr. Aber da gibt es auf jeden Fall zumindest eine gefühlte Teilung. Also ich bin natürlich jetzt eher im Bereich unterwegs der richtigen Sammler, die auch Bock haben auf die Spiele, die spielen wollen. Also ich denke mal so als großes Beispiel für diese Teilung gibt es, glaube ich, diese gegradeten Spiele. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das will oder die Zuhörer.
Kannst du kurz mal erklären?
Genau, also es gibt ja verschiedene Firmen, die nehmen ein Spiel und graden das, das heißt, wir werten das, da gibt es ein bestimmtes Punktesystem, das geht so üblicherweise, glaube ich, von 0 bis 100, also 100 ist die beste Zustand, quasi neu aus der Presse, und 0 ist halt ja Müll, ich weiß nicht, ob es 0 überhaupt gibt, aber so ungefähr die Einteilung. Die nehmen das Spiel und sagen dann halt, sagen wir mal, das ist eine 90 und dann wird das in so eine Art Plastikkiste verschweißt. Also es ist natürlich transparent, man kann das Spiel gucken, aber es ist so verschweißt, dass man das Spiel an sich nicht mehr benutzen kann. Und weil theoretisch könnte man dann ja das Spiel ja rausnehmen und dann stimmt ja aber der Zustand nicht, weil man da irgendwie, keine Ahnung, einen Knick reingetan hat oder sonst sowas. Und deswegen sind die Dinge halt fest verschweißt. Und das ist natürlich sehr interessant für die reinen Anleger oder Investoren, nenne ich es einfach mal, denen halt einfach sagen, okay, ich habe hier ein Super Mario Land in der höchsten Stufe. Es gibt weltweit nur zwei Stück, die diese selbe Stufe haben an Erhaltungsgrad. Ja, gut, können sich in den Schrank stellen. Haben aber nichts davon. Und auch das war dann halt so eine Sache, die dann dieses Super Mario Spiel hatte, das dann für mehrere Millionen oder ich glaube 1 Million, weiß ich nicht mehr, verkauft hat. Kam aber dann später raus, dass das alles nur so fake war, dass die Leute die Preise künstlich hochgetrieben haben. Die haben dieses Spiel halt genommen, gegradet, zu einer Auktion gegeben. Dann hat irgendwie, sag mal, der Kumpel hat das dann für einen hohen Preis gekauft und dann wurde es dann wieder auch reingestellt. Und bei der Öffentlichkeit wurde dann halt suggeriert, okay, das wird auch zu diesen hohen Preisen gehandelt. Also muss das es ja auch wert sein. Aber kein vernünftiger Mensch wollte das irgendwie haben, außer vielleicht irgendein Prinz aus Saudi-Arabien, die eh so viel Geld haben. Und deswegen finde ich das immer, hat das immer so ein Geschmäckle, das als Anlage zu betrachten. Und also da, um zu deiner Frage, ich bin etwas weit ausgeholt, aber ja, es gibt, finde ich, eine klare Trennung. Ich meine, es soll jeder machen, was er will. Wenn er Bock hat, sich mit Retro-Spielen zu beschäftigen, ist das alles in Ordnung. Aber Wertanlage sehe ich da skeptisch, weil wenn es hart auf hart kommt, ist das nur Plastik. Das ist ein bisschen Plastik mit Elektronik. Da kann man nichts von essen, da hat man nichts. Und ja, wenn man Pech hat und alle Leute sagen, ach, Retro-Games sind doof, dann ist es halt nicht mehr so. Also eine Garantie gibt es da auf jeden Fall nicht. Und deswegen würde ich das nicht als gute Anlage sehen.
Ja, wäre auch die Anschlussfrage gewesen. Gerade, ich glaube, bei CDs, also ab 360 ist das noch mehr ein Thema. Es ist ja, wir kommen momentan so an die Phase, wo bei den ersten Modulen mal eine angegebene Haltbarkeit abläuft. Also ich glaube, bei CDs sind es 20 Jahre, Blu-rays weniger gefährdet, 80. Wie es bei Modulen aussieht, da habe ich auch so Zahlen in den ersten Jahrzehnten gesehen. Ist das was, wo du dir mal Gedanken drüber gemacht hast? Mir ist das letztens nochmal so reingekommen, dass ja auch die Module irgendwann komplett kaputt gehen können. Kann man sich da, also wie bewahrst du denn die Spiele auf, dass die möglichst gut halten? Oder ist das gar nichts, was dich so groß tangiert?
Das ist eigentlich, zumindest bei den Gameboy-Sachen, ist das nichts, was großartig da ist. Ich glaube, das ist tatsächlich denn der Nachteil der optischen Datenträger, also DVDs, CDs etc. Die Gameboy-Module sind tatsächlich sehr robust. Also klar, die korrodieren mal ein bisschen. Da können ein bisschen die Kontakte ein bisschen verschmutzen, aber die kann man mit Isopropanol-Alkohol eigentlich ganz gut reinigen. Also die Dinger sind tatsächlich fast unkaputtbar. Wenn man die einigermaßen gut behandelt, natürlich muss man so ein bisschen auf Luftfeuchtigkeit und sowas achten, aber ich sag mal, wenn man die in unseren Breitengraden ganz normal irgendwie im Schrank aufbewahrt, ich habe so ein paar Aufsteller, wo die schön präsentiert sind, dann muss man sich da keine Sorgen machen, dass sie irgendwie den Geist aufgeben.
Hast du hinsichtlich dieser, also ja, deiner Sammelleidenschaft oder auch den Retropreisen irgendeinen Wunsch für die Zukunft? Also du hast schon am Anfang gesagt, dass sich so Preise auch zyklisch entwickeln, was ja vielleicht für deine Gameboy-Komplettsammlung auch nochmal gut sein könnte, aber gibt es da irgendeine Entwicklung, die du kritisch siehst oder wo du finden würdest, das sollte sich ändern?
Also ganz ändern wäre es natürlich schön, wenn die Preise runtergehen
Ja, das
würden,
natürlich,
ne?
ja.
Allgemein. Dann einfach, ich befürworte immer, dass das Hobby zugänglich bleibt, weil wenn irgendein Neuer in das Hobby reinkommt und sieht, oh, die Preise, ein Super Mario Land, was früher jeder hatte, kostet irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Euro. Das finde ich immer schade, dass das natürlich so abschreckt. Also das wäre natürlich schön. Aber ansonsten, ja, wird schwer, da irgendwas vorherzusagen oder sich zu wünschen, ehrlich gesagt. Ich, tatsächlich glaube ich wirklich, dass die Preise wieder etwas runtergehen, auch wenn es natürlich mich selber schade mit dem Wert meiner Sammlung. Aber ich glaube, das wäre schön, aber das ist, glaube ich, ein Wunsch, der sich nicht erfüllen wird.
Ich mache noch eine Frage ab von den Preisentwicklungen, weil wenn ich dich jetzt schon als Gameboy-Experten hier habe, würde ich natürlich fragen, wenn jetzt jemand auch eine Gameboy-Sammlung startet, gibt es denn so ein paar Starter-Highlights, die einen guten Einstieg sind, wenn man jetzt wirklich mit Gameboy noch gar keine großen Berührungspunkte hatte, aber das gern sammeln würde?
Klar, also gibt es natürlich so die Klassiker, sage ich mal, wie bei jeder Nintendo-Konsole natürlich erstmal die Nintendo-Spiele, also Super Mario Land 1 und 2, das Zelda, was dafür erschienen ist, alles super Klassiker. Es gibt aber tatsächlich noch gute und günstige Spiele, wie zum Beispiel hat Infogrames einige gute Spiele oder von den französisch-belgischen Comics auf dem Gameboy veröffentlicht, wie zum Beispiel Asterix oder Lucky Luke und so weiter. Da mag man vielleicht denken, hey, Lizenzgurke, aber es ist ein richtig gute Spiele. Also
Ich
das passt
habe
auf jeden Fall.
noch das. Ich habe ein Tim und Struppi-Spiel für
Auch
den Game
das ist
Boy
gut.
Color. Ich glaube, der ist das Tibet.
Ja,
War ein guter
das gibt es auch
Titel.
auf dem normalen Gameboy. Fantastischer Soundtrack.
Ja, das stimmt. Das hatte ich letztens noch mal entdeckt. Das war tatsächlich eins der Gameboy-Spiele, die aus meiner Kindheitssammlung noch übergeblieben sind, die ich also nicht später auf einer Retro-Börse ersteigert hatte. Da habe ich mir unter anderem das King Kong-Spiel für den Game Boy Advance gekauft. nachdem ich dieses Peter Jackson King Kong Spiel, ich habe da schon häufiger in anderen Podcasts drüber geredet, ich bin da irgendwie versessen drauf. Das galt ja als eine gute Lizenzversoftung und ich habe es dann wirklich von der 360, obwohl das Gameboy-Spiel was ganz anderes war als die Konsolenversion, habe ich alles durchgespielt, fand ich auch klasse. Aber das nur noch mal ein Schwenk. Das war's schon von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, Retropanda aka Henning, für die Auskunft. Es hat super viel Spaß gemacht, auch von dir nochmal zu hören, von jemandem, der länger diese Sammelleidenschaft hat und sich deswegen auch viel mehr mit den Preisen auskennt und beschäftigen muss, nochmal zu hören, wie er das speziell jetzt bei Gameboy, aber auch allgemein sieht mit den Preisentwicklungen. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne doch. Und vielen Dank, dass du meine Meinung und mein Gelaber hören wolltest. Vielen Dank.
Ja, ich weiß es nicht besser. Ich brauche Experten. Sonst erzähle ich den Leuten nur Kokolores. Also, vielen Dank. Und wir, liebe Zuhörende, hören uns bei der nächsten Folge hoffentlich dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.